Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Stefanie Roder, einen schönen guten Abend. Es sind vermutlich die schwierigsten Gespräche, die man überhaupt in diesen Tagen führen kann in der Politik. Telefonate mit Wladimir Putin. Heute haben es der deutsche Bundeskanzler und der französische Präsident wieder versucht und wollen bei Putin eine Dialogbereitschaft herausgehört haben zwischen verschiedenen Drohungen. Dazu gleich mehr. Außerdem, wer unter 4.000 Euro verdient, soll künftig ein Klimageld bekommen. Das plant der Sozialminister. Wie das konkret aussehen soll und was der Finanzminister davon hält, dazu gleich mehr. Wir berichten außerdem über den umstrittenen Besuch der UN-Menschenrechtskommissarin in China, die gerade wiedergekommen ist. Und was im Sport heute wichtig ist, das erfahren Sie gegen Ende der Sendung hier. Im Anschluss geht es im Hintergrund um einen möglichen historischen Regierungswechsel, und zwar in Kolumbien, wo ein neuer Präsident gewählt wird und die Linken gute Chancen haben. Russland setzt auch heute seinen Angriffskrieg in der Ukraine fort. Vor allem kämpfen die Soldaten gerade um Ortschaften im Osten des Landes. Russland hat verkündet, den strategisch wichtigen Eisenbahnknotenpunkt Liman eingenommen zu haben. Die ukrainische Regierung hat das zunächst nicht direkt bestätigt. Unterdessen hat Putin heute erneut mit dem deutschen Bundeskanzler und dem französischen Präsidenten telefoniert. Marius Reichert über die Einzelheiten.
Auf den ersten Blick sind es gute Nachrichten, die das russische Präsidialamt heute in die Welt sendet. Bundeskanzler Scholz, Frankreichs Präsident Macron und Russlands Präsident Putin haben miteinander telefoniert, ungefähr 80 Minuten lang. Die Ergebnisse durchaus vielversprechend. Ergebnis 1, Putin ist offenbar bereit, darüber zu sprechen, ukrainische Häfen für den Export von Getreide zu öffnen. Einschränkung? Entschieden ist das nicht. Ergebnis 2, Putin hat sich bereit erklärt, die Gespräche mit der Ukraine wieder aufzunehmen. Scholz und Macron hatten direkte Verhandlungen mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj ins Spiel gebracht. Ob es aber dazu kommen wird, ist unwahrscheinlich. Seit Wochen sind die Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland ausgesetzt. Beide Länder machen sich gegenseitig dafür verantwortlich. Und dann der Rückschlag. In dem Telefonat warnte Putin Deutschland und Frankreich deutlichst davor, weitere Waffen an die Ukraine zu liefern. Er sagte, dadurch bestehe das Risiko, dass sich in der Ukraine die Situation weiter destabilisieren und die humanitäre Krise verschärfen könnte. Und genau das scheint bereits zu passieren. Liman, die nördlichste Stadt in der Region Donetsk im Osten der Ukraine. Vor dem Krieg hatte die Stadt etwa 20.000 Einwohner und war für das ukrainische Eisenbahnnetz wichtig. Darüber wurden Waffen an die Front gebracht und Zivilisten evakuiert. Das russische Verteidigungsministerium bestätigte nun heute, die Stadt eingenommen zu haben. Die Eroberung könnte den russischen Truppen Beobachtern zufolge ermöglichen, weiter im Donbass vorzustoßen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj räumte ein, die Lage im Osten sei deshalb schwierig. Er zeigte sich aber dennoch siegesgewiss. Wenn die Besatzer glauben, dass Liman oder Severodonetsk ihnen gehören werden, liegen sie falsch. Der Donbass wird ukrainisch bleiben. Denn das sind wir, das ist unsere Essenz. Und selbst wenn Russland dort überall Zerstörung und Leid anrichtet, werden wir jede Stadt und jede Gemeinde wieder aufbauen. Und es gibt und wird dort keine Alternative zu unseren ukrainischen Fahnen geben. In seiner abendlichen Ansprache sagte Selenskyj, dass die Russen ihre Kräfte weiter konzentrierten und schwere Artillerie und Flugzeuge einsetzten, um die ukrainischen Stellungen zu beschießen. Wie erwartet ist die Lage sehr schwierig. Die Besatzer versuchen in mindestens 100 Tagen des Krieges die Ziele zu erreichen, die sie in den ersten Tagen nach dem 24. Februar zu erreichen hofften. Deshalb haben sie ein Maximum an Artillerie, ein Maximum an Reserven im Donbass konzentriert. Es gibt Raketenangriffe und Flugzeugangriffe. Das ukrainische Militär teilte über einen Online-Post mit, gestern 8 Angriffe in Donetsk und Luhansk abgewehrt und dabei 5 Panzer und 10 gepanzerte Fahrzeuge zerstört zu haben. Die Erkenntnisse ausländischer Aufklärungsdienste, etwa der USA und Großbritanniens, deuten aber darauf hin, dass den russischen Truppen im Donbass allmählich ein Vorrücken gelingt. Aktuell erwägt das ukrainische Militär offenbar, sich aus Severodonetsk zurückzuziehen. Die Stadt gehört zu den letzten 2 größeren Gebieten in der Region Luhansk, die aktuell noch unter ukrainischer Kontrolle stehen.
Das waren Informationen von Marius Reichert. Auch ohne den Ukraine-Krieg gäbe es genug zu reden in der katholischen Kirche. Allerdings kommt man am Thema Ukraine nicht vorbei. Auf dem Katholikentag in Stuttgart wird vor allem viel über Waffenlieferungen diskutiert. Müssten Katholikinnen und Katholiken nicht selbstverständlich gegen Waffenlieferungen sein, allein schon aus der Tradition der kirchlichen Friedensbewegung heraus? So einfach scheint das nicht zu sein, hat Kirsten Dietrich am heutigen Nachmittag beobachtet.
Ist das nicht ein seltsames christliches Verständnis von Frieden, wenn bei einem Friedensgebet um Waffen gebetet wird? Diese Frage wurde heute an die Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken gerichtet, denn genau so verlief das große öffentliche Friedensgebet für die Ukraine im Rahmen des Katholikentags. Sie sehe da keinen Widerspruch, sagte Irmestetter Karp. Das sei ein geglücktes, kraftvolles Zeichen gewesen.
Ich habe aber auch gesehen, dass, ich glaube, unabhängig von mir sehr viele berührt, bewegt waren. Ich habe schon lange nicht mehr so viele Männer, ist ja nicht selbstverständlich in unserer Kultur, weinen sehen wie gestern.
Und doch gibt es natürlich zur Friedenspolitik auch innerhalb der Kirchen verschiedene Stimmen. Die der Rüstungsgegner und derer, die Frieden radikaler denken wollen, kamen heute bei einem Podium zu Verantwortung und Sicherheit zusammen. Kann man auf den Krieg in der Ukraine reagieren mit den Konzepten, die vorher entwickelt wurden? Ja, sagt Stefan Maas, Friedensbeauftragter der Evangelischen Landeskirche von Baden. Dieser hatte 2016 unter dem Titel Sicherheit neu denken ein durchaus kontrovers diskutiertes Konzept für eine zivile Friedenspolitik entworfen.
Also auch bei all denen, die Waffenlieferungen befürworten, sehe ich nicht, wie der Krieg endet und wie dann ein Friedensprozess weitergehen kann. Und das ist eben das große Problem. Die Argumentation, wenn man die ernst nimmt, müsste man eigentlich Russland angreifen. Und da ist völlig klar, was das bedeuten würde. Das wäre ein Atomkrieg.
Stefan Maas setzt stattdessen auf zivile Konfliktlösungen. Auch die Politik solle über gewaltfreien Widerstand nachdenken, ist sein Vorschlag, auch wenn er noch nicht wisse, wie das konkret aussehen kann. Widerspruch kam vom baden-württembergischen Landesbischof Ottfried Juli.
Aber wenn ich die Bilder sehe, wo die Panzer keine Rücksicht mehr nehmen, ob da einer zivilen Widerstand leistet oder ob da mal ein Straßenschild umgehängt wird. Ich will das überhaupt nicht bagatellisieren, weil ich glaube, die Kraft zivilen Widerstands kann sehr groß sein. Aber wir sind doch jetzt in einer Situation, das ist meine offene Frage, wo uns das aus der Hand geschlagen wird.
Und so landete die Diskussion dann eben doch beim Widerspruch zwischen dem Wunsch nach Frieden und der Notwendigkeit, dafür auch gewaltvoll handeln zu müssen. Aber eben mit dem nachdrücklichen Beharren darauf, es ist legitim, gegen Aufrüstung und Waffenlieferungen zu sein und sich damit trotzdem nicht zu einer Marionette Russlands zu machen, sondern gerade in eine Zukunft zu denken, die neue Lösungswege für künftige globale Konflikte auch durch den Klimawandel erschließt. Leichter als über den Frieden ist beim Katholikentag die Diskussion über Homosexualität. Und das ist ja auch mal eine erstaunliche Entwicklung. Bei der Initiative Out in Church hatten sich Anfang des Jahres MitarbeiterInnen der katholischen Kirche als homosexuell, trans oder queer geoutet. Dadurch wurden Veränderungen angestoßen, auf Druck der Basis, betont die Benediktinerin Schwester Philippa Rath.
Mir sagte letztens ein Bischof, er wünscht sich weniger Druck. Und dann habe ich gesagt, es tut mir ja leid, ich bin genau der gegenteiligen Meinung.
Es wird sich etwas verändern in der katholischen Kirche. Das wurde auch bei der Diskussion über eine buntere Kirche an diesem Nachmittag deutlich. Und eigentlich, das wird immer wieder betont, braucht es auch keine grundstürzenden Neuordnungen der katholischen Kirche. Das Arbeitsrecht steht in der Veränderungsmöglichkeit der jeweiligen Ortsbischöfe. Sie können zum Beispiel den Zugriff des kirchlichen Arbeitgebers aufs private Leben ändern. Zumindest diejenigen, die zum Katholikentag gekommen sind, werden sehr genau darauf achten, dass die Bischöfe diese Möglichkeiten auch ausnutzen.
Vom Katholikentag in Stuttgart war das ein Bericht von Kirsten Dietrich. Supermärkte sind ja inzwischen zu unangenehm herausfordernden Orten geworden. Nicht nur, weil man seit einigen Tagen teilweise nicht mehr mit Karte zahlen kann wegen eines Softwarefehlers, sondern auch, weil man sich manchmal ernsthaft fragen muss, kann ich mir das noch leisten? Kann ich mir die Butter noch leisten und wie lange noch? Die Preise für Lebensmittel und für Energie steigen und das belastet vor allem Menschen mit niedrigem und mittlerem Einkommen. Wer unter 4.000 Euro verdient, der könnte ab dem nächsten Jahr ein Klimageld erhalten. Sozialminister Hubertus Heil will damit eine Idee des Koalitionsvertrags umsetzen. Einzelheiten von Johannes Kuhn.
Wir müssen eine Antwort geben über das jetzige Entlastungspaket hinaus, so Bundesarbeitsminister Hubertus Heil in den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Konkret will Heil angesichts steigender Lebenshaltungskosten Anfang 2023 zwei Entlastungsmaßnahmen einführen. Zum einen sollen die Regelsätze für die Empfänger des neuen Bürgergelds, derzeit Hartz IV, um 40 bis 50 Euro pro Monat steigen. Zum anderen soll das im Koalitionsvertrag vereinbarte Klimageld bereits eingeführt werden. Beim Klimageld schwebt dem SPD-Politiker eine jährliche Zahlung für Menschen mit einem Bruttoeinkommen von unter 4.000 Euro vor. Bei Verheirateten läge die Höchstschwelle für das monatliche Gesamteinkommen bei 8.000 Euro.
Das Klimageld ist vor allen Dingen deswegen so zentral, weil es die Möglichkeit gibt, sozial die Kosten, die durch die Transformation zum Klimaschutz entstehen, abzufedern.
Signalisiert der stellvertretende SPD-Fraktionschef Lukas Köhler prinzipiell Zustimmung. Er schränkt aber ein.
Gleichzeitig müssen wir natürlich darauf achten, dass wir jetzt fiskalpolitisch sauber bleiben und nächstes Jahr die Schuldenbremse wieder einhalten.
Noch skeptischer ist FDP-Finanzminister Christian Lindner. Er sei bei den Maßnahmen, für die Heil insgesamt einen zweistelligen Milliardenbetrag veranschlagt, auf eine entsprechende Finanzierungsidee gespannt, sagte Lindner den Funke-Medien. Das Klimageld selbst ist im Koalitionsvertrag festgehalten und soll bekanntlich aus den Einnahmen der CO2-Bepreisung finanziert werden. Die Grünen hatten die Idee als Energiegeld bereits im Wahlkampf verfolgt und begrüßen Heils Vorstoß. Co-Fraktionschefin Katharina Dröge rechnet vor, wie hoch die jährliche Zahlung ungefähr ausfallen könnte.
Da geht es um eine Summe von 100 bis 200 Euro wahrscheinlich. Das muss aber erstmal berechnet werden. Also das heißt, wir wissen die konkrete Zahl noch nicht. Die müssten wir vereinbaren zwischen den Koalitionspartnern.
Allerdings könne die Zahlung entsprechend aufgestockt werden, wenn man aus Haushaltsmitteln einen Ausgleich für die Folgen der allgemeinen Inflation schaffen wolle.
Was Hubertus Heil ja auch angesprochen hat, ist, dass wir gegebenenfalls ein Kriseninstrument brauchen. Aufgrund der hohen Inflation, aufgrund der gestiegenen Energiekosten. Das wäre etwas, was zusätzlich ausgezahlt werden muss.
Weder bei der Höhe noch bei der Staffelung wollte sich Heil festlegen. Dies sei Gegenstand von anstehenden Verhandlungen mit den Koalitionspartnern. Allerdings skizzierte der Sozialminister die Faustformel: Je stärker sich ein Bruttoeinkommen der Höchstgrenze von 4.000 Euro nähert, desto weniger wird ausgezahlt. Die technische Umsetzung des Klimagelds ist indes noch nicht gesichert. Bislang kann der Bund noch keine Direktzahlungen an alle Bürgerinnen und Bürger leisten. Die Ampelkoalition hat zwar im März vereinbart, dass das Finanzministerium hierfür bis Ende des Jahres ein System entwickelt. Aber die für die Identifizierung der Empfänger vorgesehene Steuer-ID ist häufig nicht mit Kontodaten verknüpft. Und wo es keine Kontoinformationen gibt, da kann der Staat auch keine Direktzahlungen anweisen. Nicht nur deshalb bezweifelt die wirtschaftspolitische Sprecherin der Unionsfraktion Julia Klöckner die Effektivität des Klimageldes.
Die Idee, ein Klimageld auszuzahlen, mag in der Theorie ganz gut klingen, aber ehrlich gesagt in der Praxis ist es sehr, sehr kompliziert. Es hat, macht weder jeder eine Steuererklärung, noch weiß der Staat von jedem die Kontonummer. Und der Druck der gestiegenen Kosten, der muss jetzt ausgeglichen werden. Und das heißt konkret, das muss schnell, das muss unbürokratisch gehen.
Die Senkung von Stromsteuer, Mineralölsteuer und der Mehrwertsteuer auf Kraftstoffe sei die unkompliziertere Lösung, so Klöckner.
Aus unserem Hauptstadtstudio war das Johannes Kuhn. In dieser Woche hat das Grauen in China ein Gesicht bekommen, nämlich Gesichter von Uiguren, die grundlos weggesperrt, geschlagen und gefoltert werden. Die Xinjiang-Files belegen, wie brutal China die muslimische Minderheit unterdrückt. In dieser Region produzieren auch deutsche Unternehmen wie VW. Das Wirtschaftsministerium will offenbar VW vorerst keine Garantien mehr geben für zukünftige Investitionen in diese Region. Wie es um die Menschenrechte in China bestellt ist, wollte die zuständige UN-Kommissarin vor Ort rausfinden. Die Reise war umstritten. Über das Ende berichtet Ruth Kirchner.
6 Tage lang war die UN-Menschenrechtskommissarin in China unterwegs, davon 2 Tage in der Uiguren-Region Xinjiang im Nordwesten des Landes. Medienvertreter durften Michelle Bachelet nicht begleiten. China hatte das mit den strengen Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie begründet. Bei ihrer per Video übertragenen Abschlusspressekonferenz im südchinesischen Guangzhou betonte Bachelet denn auch, es sei nicht um Ermittlungen von Menschenrechtsverstößen gegangen. Offizielle Besuche einer Menschenrechtskommissarin seien hochrangig angelegt, sagte sie und meinte damit, dass sie vor allem mit Vertretern der Staatsführung gesprochen hat, unter anderem mit Staats- und Parteichef Xi Jinping. Ihre Kritik an China formulierte Bachelet entsprechend vorsichtig. Sie habe ihre Besorgnis über die Lage in Xinjiang zum Ausdruck gebracht, sagte sie. Sie habe Peking aufgefordert, Willkür zu vermeiden und internationale Menschenrechtsstandards einzuhalten. Sie habe insbesondere die Maßnahmen der chinesischen Führung zur Terrorbekämpfung und Deradikalisierung in Xinjiang angesprochen und die Regierung aufgefordert, ihr Vorgehen zu überprüfen. China steht wegen der Unterdrückung der Uiguren international in der Kritik. Hunderttausende Uiguren und Angehörige anderer ethnischer Minderheiten werden oder wurden laut internationalen Recherchen in Lagern festgehalten. Es gibt Berichte über Misshandlungen und Folter. China bezeichnet die Lager als Ausbildungszentren und begründet das Vorgehen mit dem Kampf gegen Extremismus und den islamistischen Terror. Menschenrechtsorganisationen hingegen werfen China in Xinjiang Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor. Bachelet sagte, sie habe in Xinjiang unter anderem ein Gefängnis besucht, auch habe sie ohne Beaufsichtigung der Behörden mit Menschen in der Region sprechen können. Ein umfassendes Bild über die Lager habe sie sich aber nicht machen können. Bachelets Reise war von Anfang an umstritten. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch bezeichnete sie als verpasste Chance. Bachelet ist entweder unfähig oder nicht willig, die zweitmächtigste Regierung der Welt zur Verantwortung zu ziehen, sagte Sophie Richardson von Human Rights Watch der ARD. So habe es Bachelet versäumt, die schweren Menschenrechtsverletzungen in Xinjiang offen beim Namen zu nennen.
Ruth Kirchner berichtete. Wenige Tage ist es her, dass 19 Kinder und 2 Lehrerinnen Opfer des Massakers an der Grundschule in Texas wurden. Das hält die Waffenlobby NRA offenbar nicht davon ab, ganz in der Nähe von diesem Ort Seminare zu veranstalten mit dem Titel Refuse to be a Victim, weigere dich ein Opfer zu sein oder Mental Dynamics of Shooting, geistige Vorgänge beim Schießen. Wie geplant also hält die NRA ihre Jahrestagung in Texas ab und ein Hauptredner fordert, erwartbar, mehr Waffen an Schulen als Antwort auf das Schulmassaker. Katrin Brandt.
Alexandria Rubio. Aletha Ramirez.
Donald Trump bat um einen Moment der Stille. Und dann las er die Namen all derer vor, die am Dienstag in Uvalde von einem jungen Mann erschossen worden waren. Das sei eine barbarische und grausame Gräueltat gewesen, so der frühere Präsident, die Tat eines Verrückten. Doch zur Eröffnung der Jahrestagung der National Rifle Association, NRA, hielt Trump sich nicht lange mit der Trauer auf, sondern griff bald den Präsidenten an.
When Joe Biden blamed the gun lobby, he was talking about Americans like you.
Als Joe Biden der Waffenlobby die Schuld an dem Massaker gegeben habe, habe er über Amerikaner wie Sie gesprochen, sagte Trump, selbst Mitglied der NRA, zu den Menschen, die ihn im Kongresszentrum von Houston feierten. Von strengeren Gesetzen war bei ihm nicht die Rede. Stattdessen forderte er, Schulen einzuzäunen, mit Metalldetektoren zu versehen und von Polizisten bewachen zu lassen, damit niemand unautorisiert das Gelände betreten könne. Das alles sei keine Frage des Geldes.
If the United States has $40 billion to send to Ukraine, we should be able to do whatever it takes to keep our children.
Wenn die USA 40 Milliarden Dollar in die Ukraine schicken könnten, sollten sie auch in der Lage sein, alles Mögliche zu tun, damit ihre Kinder zu Hause sicherer sind, so Trump unterm Jubel der Zuschauer. Die allerdings waren offenbar nicht so zahlreich erschienen wie erwartet. US-Medien berichten von einem nur halbvollen Saal. Uvalde, der Ort des Massakers, liegt nur 4 Autostunden entfernt. Doch absagen wollte die NRA ihre Jahrestagung nicht. Es ist die erste nach der Pandemie. Allerdings zogen es Redner vor, nicht zu kommen. Auch Gouverneur Greg Abbott, der im Herbst wiedergewählt werden will, schickte nur eine Videobotschaft. Die allerdings war ganz auf Linie der Waffenlobby. Es gibt tausende Gesetze im ganzen Land, die den Besitz und die Benutzung von Waffen einschränken. Gesetze, die Verrückte nicht davon abgehalten haben, böse Taten gegen unschuldige Menschen in friedlichen Gemeinden zu begehen. Nicht mehr Gesetze braucht die USA, sondern mehr Waffen, geht es nach der NRA. Gegen Bösewichte mit Waffen helfen nur gute Menschen mit Waffen, heißt es immer wieder. Waffen zu besitzen und sich damit zu verteidigen, ist ein fundamentales Menschenrecht, verankert in der Verfassung der USA, sagte Wayne Lapierre, der Präsident der NRA, zur Eröffnung.
Each year over 1 million law-abiding men and women.
Jedes Jahr benutzen über 1 Million gesetzestreue Männer und Frauen ihre Waffen, um ihr Leben und das Leben ihrer Lieben zu retten, so Lapierre. Draußen, vorm Kongresszentrum, demonstrierten Hunderte von Menschen, die anderer Meinung sind. Beto O'Rourke, der Demokrat, der selbst Gouverneur werden will, forderte die NRA auf, sich der Bewegung für schärfere Waffengesetze anzuschließen. Die Opfer des nächsten Massakers sind, wenn wir nicht handeln, zählen auf uns. Bitte schließen Sie sich an oder Sie werden zurückgelassen, sagte der Demokrat in die Fernsehkameras. Die NRA hat nach eigenen Angaben rund 5 Millionen Mitglieder und bezeichnet sich als die älteste und größte Bürgerrechtsorganisation der USA. Nach Finanzproblemen und internen Querelen ist ihr Einfluss in den vergangenen Jahren geschrumpft. Doch laut US-Medien besitzt sie immer noch genügend Macht und finanzielle Mittel, um die Diskussion über schärfere Waffengesetze in ihrem Sinne zu beeinflussen.
Aus Washington berichtete Katrin Brandt. In Israel ist die Lage ohnehin schon angespannt nach einer Serie von Terroranschlägen. Umso besorgter schauen nicht nur die Sicherheitsbehörden auf den morgigen Sonntag in Jerusalem. Dort wollen nämlich 10.000 Israelis durch die Altstadt marschieren. Über die Hintergründe berichtet Tim Aßmann.
Für die einen ist es ein Tag des Triumphes. Voraussichtlich 10.000 Israelis werden sich am Jerusalem-Tag am Rande der Altstadt einfinden und singend und tanzend an die Eroberung des arabischen Ostteils von Jerusalem durch Israel im Sechstagekrieg 1967 erinnern. Seit rund 30 Jahren ziehen vorwiegend Anhänger des nationaljüdischen politischen Lagers in einem Flaggenmarsch durch die Altstadt und auch durch das muslimische Viertel, dessen Einwohner das als Demütigung und Provokation empfinden. Dieser Kioskbesitzer lehnt den Marsch durch sein Viertel ab. Die säkularen Juden kommen nicht, es sind nur die Siedler. Sie wollen die sogenannte Vereinigung Jerusalems feiern. Aber warum feiern sie nicht in der Jaffa-Straße oder woanders in den jüdischen Vierteln? Warum kommen sie hierher, ins muslimische Viertel? Außerdem sagen sie noch schlimme Sachen wie Tod den Arabern oder Al-Aqsa gehört uns. Die Al-Aqsa-Moschee, eine der heiligsten Stätten im Islam, steht auf dem Tempelberg mitten in der Altstadt. Dorthin soll der Flaggenmarsch nicht führen. Verschiedene palästinensische Gruppen erklärten den Marsch dennoch zu einer Art Angriff auf das Areal der Moschee. Die radikale Hamas im Gazastreifen veröffentlichte einen Videoclip. Die zionistischen Siedler schmieden ein Komplott gegen die heilige Al-Aqsa-Moschee, heißt es in dem Clip, und dann wird dazu aufgerufen, die Moschee zu verteidigen. Palästinensische Medien berichteten, die Hamas bereite sich darauf vor, Israel mit Raketen zu beschießen. Und Hassan Nasrallah, Anführer der schiitischen Hisbollah-Miliz im Libanon, drohte, jede Verletzung der Al-Aqsa-Moschee werde eine Explosion der Region herbeiführen. Im Mai vergangenen Jahres stand der Flaggenmarsch am Anfang von 11 Tagen Krieg zwischen Israel und den bewaffneten palästinensischen Gruppen im Gazastreifen. Innerhalb Israels kam es damals zu massiven Ausbrüchen der Gewalt zwischen arabischen und jüdischen Einwohnern. Nun fällt der Jerusalem-Tag erneut in eine Zeit hoher Anspannung. Als Reaktion auf eine Serie von Terroranschlägen führt Israel seit Wochen Militäroperationen im besetzten Westjordanland durch. Bei einem solchen Einsatz wurde vor rund 2 Wochen die populäre palästinensische Journalistin Shirin Abu Akleh erschossen. Ob der tödliche Schuss von einem israelischen Soldaten oder einem bewaffneten Palästinenser kam, ist weiter nicht geklärt. Die Sorgen, dass der Flaggenmarsch eine Eskalation auslöst, sind groß. Tor Wennesland, Sonderbeauftragter der Vereinten Nationen für den Nahostkonflikt, warnte im UN-Sicherheitsrat:
Current dynamics, particularly in the occupied West Bank.
Die aktuellen Entwicklungen, speziell im besetzten Westjordanland, können jederzeit außer Kontrolle geraten. Ich bitte die Führungen auf beiden Seiten, schwierige, aber wichtige Entscheidungen zu treffen, die uns vom Rand des Abgrunds wegführen und die Lage stabilisieren. Im vergangenen Jahr wurde die Route des Flaggenmarsches aus Sicherheitsgründen geändert und führte nicht durchs muslimische Viertel der Altstadt. Eine Eskalation konnte das nicht verhindern. Nun hält die israelische Regierung an der traditionellen Route fest. Aufgerufen zum Marsch hat unter anderem die rechtsnationale jüdisch-israelische Organisation Im Tirzu. Deren Vorsitzender Matan Pelek erklärte: Es ist wichtig, dass der Flaggenmarsch durch die Altstadt verläuft. Terroristen schreiben Israels Bürger nicht vor, wo sie ihren Marsch abhalten. Eine Realität, in der es in Israel Gegenden gibt, die judenrein sind, darf nicht eintreten. Für den Marsch durch die Altstadt wurde die Teilnehmerzahl begrenzt. Außerdem sollen rund 3.000 Polizisten am Jerusalem-Tag für Sicherheit sorgen.
Soweit Tim Aßmann über den Jerusalem-Tag morgen. Damit kommen wir jetzt um 18:34 Uhr zum Sport mit Marina Schweizer. Los geht es mit dem DFB-Pokalfinale der Frauen. Ja, es sind die letzten Sekunden des DFB-Pokalfinals. Wolfsburg führt 4:0 gegen Turbine Potsdam. Wir schalten jetzt direkt live ins Kölner Stadion zu Tabea Kunze und Christopher Klein.
Gestört, souverän vom VfL Wolfsburg vom Ball getrennt. Und jetzt ist Almut Schuld nochmal am Ball in ihrem knallorangenen Torwartdress. Pass zu Wedemeyer. Jetzt genießt sie und realisiert bestimmt ihre letzten Sekunden hier für den VfL Wolfsburg. Die reguläre Spielzeit in diesem Moment abgelaufen. Und es wird tatsächlich nochmal 2 Minuten Nachspiel. Zeit obendrauf geben. 4:0 der Spielstand für Wolfsburg. Und jetzt kommt noch Marlena Lattwein mit ganz schön viel Tempo. Die Wolfsburgerin in die Hälfte von Turbine Potsdam. Pass zu Alex Popp. Ah, die kann den Ball nicht kontrollieren. Bisschen in ihren Rücken gespielt. Und deswegen jetzt nochmal Ballbesitz für Turbine. Und Christopher ist nochmal dran.
Ja, 90 Sekunden haben wir noch jetzt so ungefähr. Dann ist auch die Nachspielzeit zu Ende. Potsdam nochmal mit einem Freistoß. Linke Seite, Höhe der Mittellinie. Schwalm schnell ausgeführt auf Deutsch. Die versucht es aus der Distanz, weil sie gesehen hat, dass Almut Schulter ein bisschen zu weit vom Tor stand. Aber das hat nicht geklappt. Ball geht übers Tor. Und jetzt gibt es ja schon die Feiervorbereitung. Da neben der Wolfsburger Ersatzbank alle Spielerinnen, auch die, die heute nicht mal im Kader standen, haben ihre Spieltagsoutfits, ihre Trikots angezogen, klatschen sich da schon ab mit dem einen oder anderen aus dem Betreuerstab. Und dann wird es gleich für alle gemeinsam die riesige Party geben. Es dürfen ja nur 18 Spielerinnen in den Finalkader. Aber die Wolfsburgerinnen haben ja 25 oder sogar mehr Topspielerinnen. Die sind jetzt alle da zusammen, die heute auch nicht spielen oder nicht im Kader stehen durften. Wolfsburg kommt nochmal, rechte 16er Kante, Flanke von Huth. Aber kein Problem für Anna Wellmann. Nicht mal mehr eine Minute haben wir es noch. Dann ist er sicher der Titel Nummer 9 für die Wolfsburgerinnen. Dann sind sie gleichgezogen. Dann haben sie gleichgezogen mit dem ersten FFC Frankfurt. Dann sind sie der Co-Rekord-Titelträger bei den Frauen im DFB-Pokal. Ballbesitz Wolfsburg. Schiedsrichterin guckt schon mal auf die Uhr. 30 Sekunden vielleicht noch gefühlt. Die Pfeife ist schon im Mund. Sie gibt noch mal die ein oder anderen Kommandos. Ballbesitz im Mittelfeld für die Wolfsburgerinnen. Joelle Wedemeyer treibt die Kugel noch mal über die Mittellinie. Gibt auf Pauline Bremer. Jönsdottir startet vielleicht noch mal über rechts. Passt leicht in den Rücken. Jönsdottir gibt weiter auf Bremer, die im 16er noch mal den Ball kommt. Querpass rein in die Mitte. Turit Knack. Das wäre ja noch mal eine Geschichte gewesen, Tabea, wenn die in den letzten Sekunden ihrer Karriere hier vielleicht noch ein Tor macht.
Noch läuft das Spiel weiter und es wird auch noch mal einen Einwurf geben. Die Schiedsrichterin wird dieses Spiel noch mal anpfeifen. Nein, nicht! Der VfL Wolfsburg ist DFB-Pokalsieger 2022. Der
Danke, Tabea Kunze und Christopher Klein. Das zweite Finale im Fußball steht ja noch an und zwar auf der ganz großen Bühne. Endspiel in der Champions League der Männer. Jürgen Klopp will mit dem FC Liverpool seinen zweiten Titel holen. Gegen das Team von Real Madrid und Klopp stapelt ganz routiniert tief vor diesem Finale.
Die Vereinsgeschichte, die Erfahrung, die verrückten Comebacks. Real Madrid ist der Favorit.
Um 21 Uhr ist Anpfiff. Vorletzter Tag für die Profi-Radsportler beim Giro d'Italia. Und diese vorletzte Etappe war eine sehr gute aus Sicht des deutschen Teams Bora. Holger Gerske.
Die deutsche Mannschaft steht ganz dicht vor dem Gesamtsieg mit ihrem Kapitän Jai Hindley aus Australien. Und es war auch eine Mannschaftsleistung. Lennart Kemner bereitete seinem Kapitän die entscheidende Attacke am Fedaya-Pass 3 Kilometer vor dem Ziel vor. Hindley trat an und der bisherige Spitzenreiter Richard Carapaz aus Ecuador konnte nicht folgen. Gewonnen hat das Teilstück als Solist der Italiener Alessandro Covi. Und dahinter wurde die Gesamtwertung auf den Kopf gestellt. Jai Hindley übernahm das rosa Trikot des Spitzenreiters. Der Australier geht mit einem Vorsprung von 1 Minute und 25 Sekunden in das abschließende Zeitfahren. Auch Teamkollege Manuel Buchmann stellte sich komplett in den Dienst seines Kapitäns. Als bester Deutscher belegt er vor dem Zeitfahren von Verona den Gesamtplatz 7.
Das österreichische Götzes steht seit vielen Jahren im Sport für sein Mehrkampf-Meeting in der Leichtathletik. Und es ist im Jahr der EM und WM eine gute Standortbestimmung für die Athletinnen und Athleten. Frage an ARD-Reporter Martin Raspe. Wie ist es bisher für Niklas Kaul und Co. gelaufen?
Tja, für Niklas Kaul lief es nicht so, wie er sich das gewünscht hatte. Eigentlich begann der Wettkampf ganz ausgezeichnet mit 3 ersten Disziplinen, 100 Meter Weitsprung und Kugelstoßen. Da war er voll im Soll und dann kam der Hochsprung und plötzlich hatte er Schmerzen im Sprungfuß, im linken Fuß. Nach nur einer übersprungenen Höhe brach er den Wettkampf ab, aber er ist im Zehnkampf drin geblieben. Das heißt, er macht weiter. Er ist die 400 Meter gelaufen und er wird auch morgen am zweiten Tag antreten. Optimal sind die Voraussetzungen natürlich nicht, wenn man Schmerzen im Fuß hat. Aber wie hat er gesagt, das ist halt Zehnkampf. Das ist halt nicht nur eine Disziplin. Niklas Kaul, der will auf jeden Fall die Quali für die EM in München schaffen. Und da ist er im Prinzip noch auf einem guten Weg. Bester Deutscher ist Kai Kaczmierek nach dem ersten Tag auf Rang 4 in diesem Weltklassefeld. Ganz vorne der Schweizer Simon Ehammer und Damian Warner, der Olympiasieger aus Kanada. Die liefern sich ein ganz enges Rennen, sind gerade mal 2 Punkte nur auseinander.
Vielen Dank, Martin Raspe. Und vielleicht noch diese Meldung zum Schluss. Der SC Magdeburg ist ja nicht nur in der Handball-Bundesliga heißester Kandidat auf den Meistertitel. Jetzt ist das Team auch noch ins Finale der European League eingezogen. Und das war's vom Sport.
Vielen Dank, Marina Schweizer, dafür. Damit klingen die Informationen am Abend jetzt aus. Ich bin Stefanie Rode, sage danke fürs Zuhören und machen Sie's gut.